Das ist Karrierecheck, der Podcast rund um die Themen Berufseinstieg, Bewerbung, Gehalt und Karriere. Präsentiert von den Jobbörsen Absolventa, Azubi.de, Praktikum.info und Trainee-Geflüster. Hey, mein Name ist Dette und ich bin deine Spezialistin für Berufseinstieg und Karriere. Ich gebe dir in diesem Podcast einen Haufen an Geheimtipps und Tricks, wie du ganz einfach an deinen Traumjob kommst. In der heutigen Folge von Karrierecheck sprechen wir mit einem Ex-Personaler, der uns seine Do's und Don'ts für den Bewerbungsprozess und vielleicht sogar den ein oder anderen Geheimtipp verrät. Was wollen Personalverantwortliche wirklich? Und wie kannst du sie im Bewerbungsprozess von dir überzeugen? Meine Kollegin Lisa vom Karrierecheck-Team verrät dir im Interview mit Berufseinstiegscoach Bastian Hughes, wie du bei deiner Bewerbung richtig punkten kannst.
Hi, ich bin Lisa. Mir gegenüber sitzt Bastian, Ex-Personaler und Gründer und Coach bei den Berufsoptimierern. Bastian, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Wie ist so dein grober Werdegang und was genau machst du denn bei den Berufsoptimierern?
Ja, super gerne. Also vielleicht ganz interessant übrigens, die Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ist ja auch eine klassische Frage, die Personaler ja auch im Vorstellungsgespräch stellen. Bitte erzählen Sie von sich. Und was ich jetzt nicht tue, was die meisten Bewerber leider falsch machen, ist, dass ich jetzt meinen Lebenslauf anfange runterzubeten, sondern ich gebe dir eine Kurzzusammenfassung, weil es auch im Prinzip das ist, was die meisten Personaler und Personalerinnen hören möchten. Also ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Karrierecoach und seit ungefähr einem Jahr Unternehmer und habe insgesamt als Background 10 Jahre in der Personalabteilung gearbeitet. Und in der Personalabteilung habe ich das gemacht, was man heutzutage Recruiting nennt. Das heißt, mein Hauptjob war es, Fachbereiche dahin zu unterstützen, wen wollen wir haben, daraus eine Stellenausschreibung zu machen, dann diese zu schalten, Bewerbungsunterlagen zu sichten, Vorstellungsgespräche zu führen und am Ende zu entscheiden, wen stellen wir ein. Das Ganze habe ich 10 Jahre lang gemacht, bis irgendwann mal jemand zu mir nach einem Vorstellungsgespräch sagte, Bastian, du sollst die Leute aussuchen und prüfen und nicht coachen. Da habe ich dann gemerkt, dass für mich irgendwie mein Herz doch in eine andere Richtung schlägt. Das ist mehr so dieser Part in mir, der die Menschen dann unterstützen will, der ihnen helfen will, weil sie generell gut sind, aber sich dann eben nicht so, ich sag mal in Anführungszeichen, rampensaumäßig verkaufen können, wie es in den meisten Ratgebern geschrieben steht, weil sie ja auch noch authentisch sein müssen. So, und das hat dann dazu geführt, dass ich erst angefangen habe, einen Podcast zu machen. Also so wie ihr habe ich auch jetzt seit insgesamt 4 Jahren einen Podcast, Berufsoptimierer heißt der. Und im Laufe der Zeit, deswegen auch Unternehmer, hat sich daraus ein Unternehmen entwickelt. Das heißt, um Berufsoptimierer heute zu beschreiben, vorher war es ein Podcast, heute ist es ein Weiterbildungsanbieter für den Bereich Bewerbung und Karriere. Mittlerweile sind wir zu viert, also wir haben ein super cooles Team aus Kolleginnen und Kollegen, die mich auf dem Weg auch weiter unterstützen. Und wenn man Berufsoptimierer oder die Mission von Berufsoptimierer zusammenfassen möchte, dann ist es im Prinzip Transparenz. Also das, was ich, ne, womit ich dann im Vorstellungsgespräch damals schon angefangen habe, eben die Menschen dabei zu unterstützen, sich authentisch und gleichzeitig überzeugend zu verkaufen. Diese Mission, die fahren wir auch weiterhin. Wir wollen Transparenz schaffen zwischen den Unternehmen, die Menschen aussuchen. Aber, und das ist auch mehr unsere Zielgruppe, auch die Zielgruppe des Berufsoptimierer-Podcasts, Menschen, die im Bewerbungsprozess sind, die in der beruflichen Veränderung sind, denen einfach die Angst zu nehmen, beziehungsweise Transparenz zu schaffen. Was passiert eigentlich mit meiner Bewerbung? Was passiert im Vorstellungsgespräch? Worum geht's überhaupt? Eben diese ganzen Dinge auch aufzuklären und den Menschen ja auch so ein bisschen so diesen geheimnisvollen, mystischen Vorhang wegzuziehen und zu sagen, deswegen dauert das so lang, deswegen klingen Stellenausschreibungen immer gleich und so weiter und so weiter und so weiter. Da werden wir heute noch drüber sprechen. Aber das ist es im Prinzip, wie man heute so schön sagt, in a nutshell, also kurz zusammengefasst. Für die von der Ausbildung her, ich habe irgendwann mal eine Bürokaufmann-Ausbildung gemacht, habe dann nebenberuflich, ich habe irgendwie immer alles nebenberuflich gemacht, die Selbstständigkeit habe ich auch nebenberuflich angefangen, habe dann nebenberuflich BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und habe dann nebenberuflich mein Unternehmen gestartet und habe nebenberuflich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also das ist so zusammengefasst, was auch so mein akademischer slash bildungsrelevanter Background ist. Und als Mensch, ich komme aus der Nähe von Köln, also ich sitze jetzt, stehe tatsächlich gerade hier im Homeoffice an meinem Stehtisch und gucke raus ins Grüne, wohne also nicht direkt in Köln, sondern ein bisschen außerhalb. Und zwei große Leidenschaften beschreiben mich. Das eine ist Mountainbiken. Ich bin unglaublich gerne in der Natur unterwegs mit dem Mountainbike. Und das andere sind die Geschichten von Menschen. Das sind die Dinge, die mich einfach total faszinieren und die mir unglaublich viel Spaß machen.
Wie funktioniert das bei euch denn jetzt genau? Also ich bin Berufseinsteigerin und frage bei euch an, weil ich zum Beispiel nächste Woche ein Bewerbungsgespräch habe. Was erwartet mich bei den Berufsoptimierern? Wie läuft das so ab bei euch?
Ja, grundsätzlich starten wir nicht sofort ein Coaching oder versuchen, die Menschen in irgendwelche Produkte zu zwängen, sondern in allererster Linie sind wir dafür da, um Fragen zu beantworten. Das heißt, wir kriegen über den Podcast oder auch über unseren Instagram-Kanal sehr, sehr viele Fragen von Menschen, die beispielsweise sagen, hey, ich habe jetzt demnächst ein Vorstellungsgespräch, ich bin verunsichert, was ich wegen meiner Gehaltsverhandlung machen soll. Dann geben wir immer so ein, zwei Tipps mit an die Hand und empfehlen beispielsweise eine Podcast-Folge, die ich in dem Zusammenhang rausgebracht habe. Wenn es aber so Themen sind wie, boah, ich habe nächste Woche mein Vorstellungsgespräch, bin total verunsichert und nervös und ich weiß gar nicht, was ich tun soll und habe auch irgendwie ein bisschen Angst, dann gehen wir schon rein und sagen, hey, wollen wir uns vielleicht mal unterhalten? Es gibt bei Berufsoptimierer, bevor du in dein Coaching gehst, immer ein kostenfreies Erstgespräch, um dann genau herauszufinden, wo drückt der Schuh, wie können wir dich bestmöglich unterstützen, wie können wir dich bestmöglich vorbereiten, wenn es jetzt ein Bewerbungsgespräch ist, oder wie können wir dich bestmöglich begleiten, wenn es auch um eine berufliche Veränderung geht beispielsweise. Ich hatte gerade eine Klientin, die ist schon was länger im Job. Die ist an so einem Punkt in ihrem Leben, dass die halt 300% gibt, nach und nach merkt, dass sie selbst dafür verantwortlich ist und jetzt im Coaching daran arbeitet, von 300 auf 299% zu kommen, um auch ein entspannteres Leben zu haben. Wenn wir auf der anderen Seite zum Beispiel jemanden haben, der sagt, hey, das ist mein erster Job nach dem Studium, ich bin nicht ganz so happy, muss ich sagen, weil ich hier Aufgaben bekomme, die ich vorher noch nie gemacht habe, mir aber auch keiner dabei hilft, mir keiner eine Unterstützung gibt. Klar, ich wollte Verantwortung, aber nicht so. Und das sind dann eben auch klassische Coaching-Themen, um dann die Menschen darin zu begleiten, okay, was mache ich denn jetzt damit? Bleibe ich jetzt hier und gucke irgendwie, wie ich hier zurechtkomme und da unterstützen wir? Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, die Probezeit ist auch für die Person selbst da und nicht nur für das Unternehmen? Berufsoptimierer, bitte begleitet mich dabei, mir jetzt was Neues zu suchen und mich woanders hin zu orientieren.
Und wie ist so das Feedback eurer Coaches? Also melden sich die BerufseinsteigerInnen dann bei euch zurück und erzählen zum Beispiel, wie es im Vorstellungsgespräch so lief?
Ja, also erstmal grundsätzlich, wir haben ja verschiedene Produkte im Portfolio, ne? Es muss nicht immer direkt ein Coaching sein, weil ein Coaching natürlich auch das hochpreisigste Produkt im Berufsoptimierer Portfolio ist. Das heißt, womit es immer anfängt, ist mit dem Podcast. Es gibt viele Menschen, die kommen mit dem Podcast schon zurecht, nehmen sich daraus die Tipps, setzen um, schreiben und sagen, mega, ich habe meinen Traumjob über euch gefunden und wir sind glücklich. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, mit dem Podcast ist schon mal cool, aber da habe ich immer noch Schwierigkeiten, das für mich klar zu kriegen. Dann ist beispielsweise ein Webinar eine sehr gute Möglichkeit. Es sind immer Live-Webinare, wo man dann in der Gruppe mit anderen Teilnehmern gemeinsam eben Dinge erarbeitet, seine Stärken erarbeitet etc. Das ist ja auch nochmal ein mega Booster für einen selbst, vom Selbstbewusstsein her, wenn du weißt, hey, das kann ich gut. Ne? Das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann gibt es noch den Bewerbungscheck. Ne? Also ich kann mal meine Bewerbungsunterlagen prüfen lassen in unterschiedlichem Aufbau. Und dann steht am Ende des Tages eben auch das Coaching da. Und wir sprechen ja heute auch darüber, wie muss ich mich bewerben, wie überzeuge ich in Vorstellungsgesprächen. Und das Feedback, was wir von den Menschen bekommen, wenn sie merken, hey, ich konnte komplett ich selber sein, ich war total souverän in der Gehaltsverhandlung, ich hatte keine Angst, als jemand gesagt hat, das ist über Budget, sondern wusste, wie ich damit umgehen soll. Das ist das Feedback, beziehungsweise das ist die Rückmeldung, die wir von den Menschen bekommen, nämlich, dass sie eben dann auch, indem sie mit uns zusammenarbeiten und indem sie vor allem, und das ist ja viel wichtiger, als mit uns zusammenzuarbeiten, nämlich die Dinge umsetzen, die wir gemeinsam erarbeiten, genau das bekommen, was sie gerne haben möchten.
Lass uns doch direkt starten mit den Fragen, die die HörerInnen vermutlich am meisten interessieren, nämlich ganz vorne bei der Bewerbung. Wenn du jetzt eine Bewerbungsmappe auf dem Tisch liegen hast, was ist das Mindeste, was du davon erwartest?
Also das allererste Mal, ich habe keine Bewerbungsmappe auf dem Tisch, weil wenn man noch Bewerbungsmappen verschickt, es gibt, und ich bin immer vorsichtig mit Pauschalaussagen, es gibt Branchen, es gibt Unternehmen, die wollen eine Bewerbungsmappe haben. Aber ich sage jetzt mal grob, 92,4% der Unternehmen wollen eine elektronische Bewerbung, also sprich eine Bewerbung per E-Mail oder eine Bewerbung über diese nervigen Bewerbermanagementsysteme, wo man seine ganzen Daten eintragen muss. Also das sind eben diese beiden Varianten, die eher zählen. Dann, ich habe mich dazu auch mal mit Professor Cunning von der Hochschule Osnabrück unterhalten, worauf achten denn Personaler als erstes, weil ich bin ja nicht der Goldstandard, ja. Jeder Personaler tickt da anders, aber das Interessante ist, was Professor Cunning beispielsweise herausgefunden hat, das erste Kriterium, und das ist, da lache ich mich heute noch drüber kaputt, ist Sorgfalt. Ja? Das heißt, wenn deine Bewerbungsunterlagen nicht sorgfältig sind, egal was du für eine Kompetenz hast, was du studiert hast, was du für einen Background hast, hast du schon mal verloren. Das ist eine Katastrophe, weil es gibt ja Berufe, da ist man jetzt nicht so affin, wie man Sachen designt und erstellt und schreibt, ja, weil die wenigsten bewerben sich dann vielleicht auf eine Texterstelle und haben dann im Anschreiben halt nicht so gut formuliert und fliegen dann eben raus. Oder sind geborene Designer, dass sie wissen, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen designen müssen. Ja? Aber, und da war ich mir mit Professor Cunning einig, eine Sorgfalt, da musst du ja nicht groß designmäßig auf der Höhe sein. Es geht ja nur darum, dass die Dinge strukturiert, einfach lesbar sind und dass du relativ schnell begreifst, weil das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Kann die Person den Job, ja oder nein? Weil nur darum geht's. Erstmal bei der Bewerbung, ob du den Job kannst. Und das Mindeste war also die Sorgfalt, da haben wir gerade drüber gesprochen, und dass es keine Mappe ist, sondern dass es digital versendet wird. Und dann geht's weiter. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Gucke ich mir erst das Anschreiben oder erst den Lebenslauf an? Ich gucke erst in den Lebenslauf. Warum? Weil ich mir damit die Frage beantworten kann, kannst du den Job, ja oder nein? Und damit ist auch klar, worauf du bei der Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen achten sollst, warum du die Stellenausschreibung unbedingt mit einbeziehen solltest, wenn du deine Stellenausschreibung erstellst. Weil, und das ist schon mal ein kleiner Brain-Teaser für den weiteren Verlauf der Podcast-Folge, wer liest deine Bewerbungsunterlagen zuallererst? Werden wir später auflösen. Ich hoffe, du stellst mir auch die Frage nicht, dass wir das vergessen und die Menschen gehen dann so aus dieser Folge und denken, oh mein Gott, die haben die Frage gar nicht beantwortet. So. Und ich gucke deswegen in den Lebenslauf, weil da kann ich ja relativ schnell checken, okay, in meiner Stellenausschreibung stehen Anforderungen und Aufgaben drin und ich kann dann in deinem Lebenslauf gucken, hast du sowas schon mal gemacht? Hast du das entsprechende Studium, die entsprechende Ausbildung parat? Und damit gleiche ich das Ganze natürlich auch ab. Also ich gleiche die Stellenausschreibung mit deinen Bewerbungsunterlagen ab. Also ich gucke zuerst in den Lebenslauf. Warum nicht erst ins Anschreiben, wo es doch überall verlangt wird und man immer vollständige Bewerbungsunterlagen reinschicken soll? Weil die meisten Anschreiben gleich klingen. Weil die meisten Anschreiben denselben Sermon haben, wo ich eigentlich nichts wirklich draus ziehen kann. Außer vielleicht, und das machen auch die meisten Personaler, sie gucken dann ganz nach unten, Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung. Das ist eigentlich das, was die interessiert. Aber ich bringe den Menschen nicht bei, kein Anschreiben zu schreiben, weil es gehört nach wie vor zum Bewerbungsprozess dazu. Ja, das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn ich dann ins Anschreiben gucke, wenn ich will, dass mich jemand überzeugt oder wenn mich jemand überzeugen soll, dann sind es zwei Aspekte, die für ein Anschreiben extrem wichtig sind. Das eine davon findet sich auch im Lebenslauf wieder, und zwar ist das der Mehrwert. Was hast du für die Stelle zu bieten? Ich nenne das immer das doppelte WHID, WHID 1. Was habt ihr davon? Ja, also der Leser, die Leserin, was hat die davon, deine Bewerbungsunterlagen zu lesen? Das heißt, da kommst du über den Mehrwert rein. Und das zweite ist, WHID 2, was habe ich davon? Deine Motivation. Ja, also Mehrwert und Motivation hat übrigens auch Professor Cunning in Studien mit, ich glaube, über 600 Personalern herausgefunden, ist das, was die meisten suchen in den Bewerbungsunterlagen und nicht, ich bin mit dem Studium fertig und deswegen suche ich jetzt einen Job, sondern bei Motivation wirklich, ich interessiere mich für euch, ich habe im Rahmen meiner Abschlussarbeit mich schon mit dem Thema beschäftigt, sowas in der Richtung, also echte Motivation. Also es wird am meisten gefordert, es steht aber in den wenigsten Bewerbungsunterlagen tatsächlich drin.
Das ist total interessant, da die meisten BewerberInnen ja tatsächlich die größte Angst vor dem Anschreiben haben. Warum könnte man das Anschreiben denn dann jetzt nicht einfach weglassen?
Man sollte auf gar keinen Fall das Anschreiben weglassen, wenn danach gefragt wird. Es gibt Unternehmen da draußen und es sind aber leider immer noch die wenigsten, die sagen, wir brauchen kein Anschreiben. Liest sowieso kein Mensch, kann man sowieso nichts draus ziehen. Ich will ja nur wissen, ob du in den Job kannst. Und das steht ja nicht in deinem Anschreiben. In deinem Anschreiben steht sehr viel über Motivation und Mehrwert. Oh, wie toll du bist, du tolles Unternehmen. Und ich wollte schon immer zu euch, als ich damals, weiß ich nicht, mit dem Gymnasium fertig war, wusste ich, ich will irgendwann bei dieser Firma arbeiten. Das ist ja alles Blödsinn, ja. Und das Grand der Anschreiben ist ja auch schön formuliert, aber da ist nicht wirklich ein Nutzen hinter. So, aber für alle diejenigen, die jetzt gerade denken, oh mein Gott, okay, cool, dann, wenn es keinen interessiert, muss ich nicht mehr mitschicken. Personaler, und ich darf das sagen, weil ich selber einer war, sind ziemliche Langweiler. Langweiler, konservativ und haben es am liebsten genauso, wie man es schon seit 20 Jahren macht. Es gibt auch Personaler da draußen, die mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt haben und nicht mehr im Jahr 85 stecken geblieben sind. Und die sind cool und mit denen klappt es auch. Und die denken um die Ecke, die brauchen nicht das Anschreiben, die sind total entspannt mit dem Lebenslauf. Die sind interessiert daran, die Stelle zu besetzen und nicht dir Steine in den Weg zu legen. Ja, aber das Grand der Personaler ist leider noch so ein bisschen stecken geblieben in der Zeit und eben, wie ich sagte, noch ein bisschen langweilig unterwegs. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Dadurch, dass die so langweilig sind, wollen die halt vollständige Bewerbungsunterlagen. Man denkt da nicht serviceorientiert im Sinne von, die Bewerber nervt es am meisten, das Anschreiben zu formulieren und gleichzeitig liest es keiner. Also es ist quasi Arbeit für nichts. Ja? Also das muss man auch mal dazu sagen. Und trotzdem wird es verlangt. Nein, man sagt, nein, wir möchten gerne vollständige Bewerbungsunterlagen. Ich frage mich immer, wenn ein Unternehmen sagen würde, schicken Sie uns kein Anschreiben, sondern nur Ihren Lebenslauf. Nee, ich würde wetten, falls uns Personaler zuhören, ich wette, die kriegen mehr Bewerbungen, wenn sie sagen, wir brauchen kein Anschreiben, als wenn sie sagen, wir möchten gerne vollständige Bewerbungsunterlagen haben.
Langweilig ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja schon gesagt, Bewerbungsmappen aus Papier gibt es kaum noch und die will auch niemand haben. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was du bei Bewerbungen oldschool findest und was eigentlich weg kann, deiner Meinung nach?
Also am allerliebsten auf jeden Fall das Anschreiben, genauso auch wie komplizierte Formulierungen. Es gibt nämlich Unternehmen, die in ihren Stellenausschreibungen formulieren, Anschreiben und Motivationsschreiben. Irgendwann hat irgendeiner mal gesagt, dass es nicht mehr nur das Anschreiben gibt, sondern wir wollen jetzt ein Motivationsschreiben. Und Ladies and Gentlemen, das stammt aus einer Zeit, als es mehr Jobs, nee, andersrum, als es mehr Bewerber als es Jobs gab, ja, wo die Arbeitgeber sich die Rosinen rauspicken konnten und alle möglichen verrückten und bescheuerten Forderungen stellen konnten, die sie wollten. Das ist aber nicht mehr so. Es gibt allerdings Unternehmen, die, wie gesagt, vor 20 Jahren das schon in ihre Stellenausschreibungen reingeschrieben haben und auch heute noch reinschreiben. Wenn du jetzt Personaler fragst, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Anschreiben und einem Motivationsschreiben, was glaubst du, was die Antwort ist? Genau, wahrscheinlich kein Unterschied. Genau so ist es. Einige sagen jetzt, ja, im Anschreiben, da bezieht man sich auf die Stelle und im Motivationsschreiben steht drin, warum man den Job will. Aha, okay. Und wie sehr hilft euch das dann zu entscheiden, wer der richtige Kandidat ist? Da geht es dann schon los. Wenn du jetzt zu Bewerbern, und das darf man ja nicht vergessen als Unternehmen, und ich glaube, das fragen sich die Damen und Herren, die hier zuhören, genauso, traust du dich anzurufen und zu sagen, hallo, sie verlangen diese beiden Dokumente, was soll denn ihrer Meinung nach in das eine und was soll ihrer Meinung nach in das andere? Das macht ja keiner. Weil man will sich ja auch nicht als inkompetent darstellen oder als unwissend. Aber die haben sich das doch überlegt. Also müssen die doch wissen, was die haben wollen, also das Unternehmen. Woher soll ich als Bewerberin oder Bewerber das wissen? Weil du hast jetzt gerade eine Meinung geäußert zu Motivationsschreiben und Anschreiben. Ich habe jetzt eine Meinung geäußert und weißt du was? Wenn wir hier rausgehen und drei Leute auf der Straße fragen, sagt dir wieder jeder was anderes.
Würdest du das empfehlen? Also einfach anrufen und nachfragen?
Ja, ich würde grundsätzlich empfehlen, immer anzurufen, bevor du eine Bewerbung abschickst, weil das Coole ist, erstens, du kommst schon mal ins Gespräch und bist halt nicht einfach erstmal nur eine Bewerbungsmappe. Sympathie entsteht ja im Gespräch und nicht durch ein Blatt Papier. Zweitens, wenn du clever bist, kriegst du es vielleicht sogar hin, zu sagen, ich kann Ihnen in den nächsten 5 Minuten meinen Lebenslauf schicken. Wo soll ich den hinschicken? Bedeutet, eventuell kriegst du die direkte E-Mail-Adresse, weil du ein cooles Gespräch hattest. Und, vielleicht hast du es gehört, Wir haben nicht von einem Anschreiben gesprochen. Also du vermeidest durch diese Technik das Anschreiben und der ein oder andere lässt sich drauf ein. Deswegen, ja, ich bin ein Riesenfan davon, anzurufen vor der Bewerbung, aber auch wenn eine Absage kommt, da werden wir aber später nochmal, glaube ich, drauf eingehen.
Jetzt hast du uns ja schon 3 mega coole Tipps verraten. Wie sieht es denn jetzt beim Lebenslauf aus? Prüfst du da manchmal Stationen nach und hast du es schon mal erlebt, dass jemand bei den Stationen total gelogen hat?
Ich habe ich prüfe Stationen nach, indem ich gucke, ist da eine Lücke? Und wenn sich die Lücke nicht plausibel erklärt, dann interessiert mich das und dann frage ich nach. Ist aber keine Kritik, sondern ich will einfach nur wissen, was da gelaufen ist. Nachprüfen? Wo soll ich das denn nachprüfen? Glaubt ihr wirklich, ich rufe die Arbeitgeber an und frage nach? Das macht niemand. Warum nicht? Wie lange dauert das bitte? Man muss sich mal vorstellen, wie die Realität ist. Ich habe ja eben den Teaser genannt. Was glaubt ihr, wer eure Bewerbungsunterlagen zuerst liest? Was glaubt ihr, wie lange Personaler sich Zeit nehmen mit euren Bewerbungsunterlagen? Was ist wohl der Durchschnitt? Was schätzt du?
So 5 Minuten.
Ja, weniger. Also StepStone hat in einer Eye-Tracking-Studie herausgefunden, das war übrigens dieselbe Studie, die auch herausgefunden haben, dass die wenigsten sich das Anschreiben angucken, herausgefunden, dass der Durchschnitt bei 43 Sekunden liegt. So, das ist der erste Check, ja? 43 Sekunden. Bedeutet also im Umkehrschluss, nein, da ruft keiner an und fragt nach, ob du da gearbeitet hast oder guckt in deinem, was du in Social Media postest und was du geschrieben hast. Das ist, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie manche es gerne hätten und es dann schreiben, dass man das macht und die Realität ist. Weil Personaler haben dafür keine Zeit. Genau deswegen kommt ja diese Zahl von 43 Sekunden auch im Durchschnitt allerdings zustande. Ja, die gucken sich die Bewerbungsunterlagen an, die gehen einmal kurz drüber und dann schreiben die sich die Dinge auf. Und das Lustige ist, wir waren Anfang der Woche in München mit dem Team und haben Bewerbungsunterlagen, weil wir gerade noch an was anderem arbeiten, uns Bewerbungsunterlagen angeschaut und die entsprechend kategorisiert. Und ich habe mir mal einen Spaß gemacht, mal die Zeit zu stoppen, wie lange die anderen sich so Zeit nehmen. Also nicht Personaler, normale Menschen. Und es war alles im Durchschnitt zwischen 1 Minute und 2 Minuten. Und dann hatten die für sich aufgeschrieben, was sie gerne an Informationen gebraucht haben. Und das Interessante daran ist, genau, die haben sich die Sachen gesucht, die sie brauchten, um dann eine Klarheit zu haben. Und Personaler machen es nicht anders. Die suchen sich die Informationen, nee, die suchen sich die gar nicht, sondern sie wollen sie eigentlich auf dem Silbertablett serviert haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass du die relevanten Informationen natürlich weiter oben hast. Aber die suchen sich das draus, was sie haben wollen und mehr beschäftigen die sich nicht damit. Weil, wie gesagt, es geht bei deinen Bewerbungsunterlagen erstmal nur um die Frage, ob du den Job kannst. Ja oder nein. Das ist das Einzige, was interessiert. Alles andere, ob du motiviert bist, was du für ein Typ bist, was du für Stärken hast, etc., etc., das wird alles im Vorstellungsgespräch geklärt. Ich will kurz und bündig, jetzt muss ich schon fast wieder schmunzeln, weil ich es letztens woanders gehört habe, aber ich will relativ schnell feststellen, ob du den Job kannst. Darum geht es mir als Personalerin oder als Personaler.
Achtest du auch aufs Bewerbungsfoto?
Ja. Und das ist jetzt total schräg, weil einige werden jetzt sagen, aber das stand doch irgendwo, dass man keine Fotos mehr mitschicken soll und so. Auch hier wieder, wie es gerne welche hätten und wie der Markt darauf reagiert. Und das beste Beispiel, was ich immer meinen Klienten mit an die Hand gebe, ist, würdest du bei eBay Kleinanzeigen oder bei Amazon etwas kaufen, wo es keine Fotos von gibt? Auch wenn du weißt, was du bekommst. Die wenigsten. Genau. Und warum soll das bei Bewerbungsunterlagen anders sein? Ein Foto ist genauso ein überzeugendes Argument wie das, was du gemacht hast. Und ein Foto, das weckt so ein ganz kleines bisschen Sympathie. Ja? Und wenn du bisher in deinen Bewerbungsunterlagen mit den Fotos nicht zufrieden warst und dir 1000 Argumente im Internet zusammengesucht hast, dass man das ja eigentlich nicht mehr muss und das auch den Unternehmen immer schreibst und deswegen immer Absagen bekommst, such dir einen anderen Fotografen.
Das ist also schon ein Punkt, bei dem du sagst, da sollte man sich jetzt nochmal Mühe geben und lieber etwas mehr investieren.
Also grundsätzlich gilt, der Markt ist der Markt. Bewirbst du dich in einer konservativen Branche, braucht es ein konservatives Foto. Ja, also im Anzug, mit einer Bluse und einem Blazer bei der Frau, wenn es eine konservative Branche ist. Deswegen ist es auch immer wichtig, sich anzugucken, wie präsentieren diese Leute sich in Social Media, also in Xing und LinkedIn, und wie präsentieren sich die Leute auf der Webseite, wenn es da Fotos gibt. Das ist aber nicht dein Job, ein entspanntes, lockeres Foto zu machen. Du bist keine Expertin bzw. kein Experte. Das ist der Job des Fotografen. Das heißt, wenn der Fotograf es nicht schafft, und das könnte vielleicht auch daran liegen, was du dafür ausgibst fürs Foto, es nicht schafft, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, dir ein Gefühl davon zu geben, dass du dich wohlfühlen kannst, dass du entspannt, gelassen, kompetent, aber freundlich in die Kamera lächelst, such dir einen anderen Fotografen. Ganz einfach. Weil, was man ja auch nie vergessen darf, du verbindest ja mit dem Foto etwas. Und wenn du jedes Mal ein unangenehmes Gefühl hast, weil es so ätzend war, weil der Fotograf so doof war, weil der nur Stress gemacht hat oder was auch immer es da gibt, dann verbindest du dieses Gefühl mit deiner Bewerbung. Und das ist doch blöd, wenn du direkt schon mit einem schlechten Gefühl deine Bewerbung verschickst. Deswegen, ja, es gibt Gesetze. Ja, man muss keine Fotos mehr mitschicken. Und ja, auch außerhalb der deutschen Landesgrenzen kriegt man sogar die Bewerbung zurückgeschickt, wenn man ein Foto mitgeschickt hat. Aber innerhalb von Deutschland schickt das Foto mit.
Hast du denn schon mal eine richtig außergewöhnliche Bewerbung bekommen? Also im positiven wie im negativen Sinne?
Also die außergewöhnlichste Bewerbung, die habe ich selber nicht bekommen. Da war ich noch extrem am Anfang meiner Karriere. Das war auch, bevor ich mich wirklich in der HR-Branche niedergelassen habe. Da war ich noch als Assistent im Einkauf beschäftigt. Nee, Vertrieb. Assistent im Vertrieb, also sehr, sehr lange her. Und da haben wir eine Bewerbung bekommen. Das war wie so ein Computerspiel aufgebaut. Fand ich voll abgefahren, ne? Also da habe ich so gedacht, so, wie krass. Das Witzige war, es war allerdings für eine Stelle, ich glaube, es war auch für eine Stelle im Vertrieb irgendwie. Also es war jetzt nicht irgendwie für eine IT-Position oder sowas in der Richtung. Deswegen, was ich beobachtet habe, war, dass meine Vorgesetztinnen eigentlich erstmal ein bisschen überfordert gewesen sind und nicht so richtig wussten, was sie jetzt damit anfangen sollen. Also, außergewöhnliche Bewerbung, super cool, wenn es auch für außergewöhnliche Jobs ist. Wenn du dich im Marketing bewirbst, kannst du natürlich nicht einen konservativen Lebenslauf in Schwarz-Weiß verschicken. Aber nochmal, wer liest deine Bewerbung zuerst? Lösen wir gleich noch auf. So, was also im Umkehrschluss bedeutet, ist, dass du deine Bewerbung schon stylisch machen kannst, aber sie sollte natürlich immer noch auch lesbar sein. Ne? Man sollte immer noch verstehen, wofür du stehst, beziehungsweise was du mitbringst für den Job, auf den du dich bewirbst. Und ganz wichtig, wir wissen jetzt, Personale haben nicht so viel Zeit, dass du in deinem Lebenslauf auch die Informationen so aufbereitest, dass man sich auch schnell zurechtfindet und sich nicht da noch irgendeinen Wolf suchen muss. Ganz wichtig. So, jetzt zu Bewerbungen, wo ich gesagt habe, okay, das war zu krass. Zu krass sind zu viele Dokumente. Ich erinnere mich, also das ist ja meine Leidenschaft, wovon ich hier auch erzähle. Und ich saß im Zug, da hat meine, jetzt sind wir verheiratet, damals waren wir noch zusammen. Caro hat in Freising ein Praktikum gemacht und ich bin mal mit dem Zug nach in den Süden gefahren. Und auf der Rückfahrt habe ich mit einer Frau zusammengesessen, die ihre Bewerbungsunterlagen fertig gemacht hat. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, ich weiß auch nicht wieso. Und dann hat sie mir ihre Bewerbungsmappe gezeigt und es war wunderschön, richtig schön mit so Orten, wo sie schon gewesen ist, und die hatte irgendwie, keine Ahnung, 25 Seiten Bewerbungsunterlagen, weil sie so viel über sich zu erzählen hatte, und das ist tatsächlich ein No-Go. Du solltest nicht zu viele Bewerbungssachen auch mitschicken, weil ich habe auch zu ihr gesagt, okay, wunderschön, aber woran erkenne ich jetzt, dass du den Job kannst? Und das ging leider gar nicht aus den Sachen hervor. Sie ist quasi krass gesagt, lieber in Schönheit sterben, als die Informationen auf den Punkt zu bringen, dass der andere was damit anfangen kann. Und das ist eben ganz wichtig. Oder neulich haben wir eine Bewerbung bekommen, gut, der war jetzt schon was länger berufstätig, 33 Seiten Projektdokumentation. Das liest kein Mensch. Wenn du dich orientieren möchtest, weil ich glaube, deswegen, das ist jetzt die nächste Frage, die den Menschen gerade im Kopf rumschwirrt, kannst du so auf 2, maximal 3 Seiten, daran sollst du dich orientieren. Menschen, die schon mehr Berufserfahrung haben, klar, die können auch mal 4 Seiten haben. Es ist kein Beinbruch, aber so 2 bis 3 Seiten sollten es sein. Eine Seite übrigens, beim Anschreiben auf jeden Fall, beim Lebenslauf nicht zwingend. Okay, also wenn dir irgendeiner sagt, du sollst deinen Lebenslauf auf eine Seite zusammenfassen, 2 Seiten sind auch okay.
Bist du Fan von sehr modernen Lebensläufen? Also zum Beispiel sowas mit Tortendiagrammen, die aufzeigen, was man für Skills hat, wie gut man bestimmte Programme beherrscht? Oder würdest du eher davon abraten?
Nö, es kommt drauf an. Also wenn du das gut kannst, mach das ruhig. Wenn du es nicht kannst und dir einen abbrichst und schon seit 5 Stunden an deiner Bewerbung sitzt, weil du diese dämlichen Tortendiagramme reinfriemelst, weil dir jemand gesagt hat, das ist voll hip und das sollen alle machen, lass es. Also wie gesagt, wenn du es gut kannst, mach es. Wenn du es nicht so gut kannst, dann brauchst du es auch nicht zu machen. Und es ist auch nicht in Anführungszeichen entscheidend, ob du Tortendiagramme hast oder ob du es klassisch aufgelistet hast. Wichtig ist nur, die Leserin oder der Leser muss eine Einschätzung darüber bekommen, wie gut du in diesem Bereich bist.
Würdest du empfehlen, auch Bewerbungsmuster zu verwenden? Also wenn man jetzt weiß, Formatierung und Design sind gar nicht mein Ding. Oder merken PersonalerInnen das, wenn sie ständig Bewerbungen mit dem gleichen Muster bekommen?
Klar, wieso nicht? Achte nur darauf, dass du nicht das Muster nimmst, das irgendwie alle anderen auch nehmen. Du kannst, also ich würde lieber empfehlen, du nimmst dir ein Muster oder du nimmst dir mehrere Muster und misch die einmal so ein bisschen durch. Ja, und guckst, dass du vielleicht von dem einen ein bisschen was nimmst, was dir gefällt, von dem anderen ein bisschen was nimmst, was dir gefällt. Weil es ist nicht so schlimm, dass du ein Muster nutzt, was viele andere nutzen, weil es geht ja um den Inhalt. In dem Fall ist nicht der Rahmen entscheidend für die Bewerbungsunterlagen, also das, wie du es designt hast, sondern, wie gesagt, nach wie vor, kannst du den Job? Ja oder nein? Alles andere ist egal. Das heißt, wenn du in einem Muster dein Anschreiben drin hast und da steht dein Mehrwert und deine Motivation für die Stelle drin, dann ist das Muster fast schon egal. Dann ist es nettes Beiwerk, aber es ist ja nicht zwingend entscheidend. Ich will ja wissen, ob du den Job kannst. Wenn in deinem Lebenslauf erkennbar ist, relativ easy, dass du die Kompetenzen mitbringst, um diesen Job zu erfüllen und vielleicht auch schon etwas Ähnliches durch Praktika gemacht hast, wovon die sprechen in den Aufgaben. Und clever, auch wenn du sagst, ja, das habe ich aber nur so am Rande gemacht, egal, setz es trotzdem nach oben in deiner Auflistung der Tätigkeiten, weil das ist ja relevant für die Stelle. Ja, auch wenn du es nur so ein bisschen gemacht hast, hast du es trotzdem gemacht. Ergo, du hast Kompetenz da drin. Zwar nicht so viel, aber auch nicht so wenig. Du weißt auf jeden Fall mehr als jemand, der es noch nie gemacht hat. Also Fakt ist, du kannst es auch bei dir entsprechend listen. Das ist einfach der Punkt. Ich weiß, wir machen uns so viel Gedanken um Designs und es soll außergewöhnlich sein und so weiter und so weiter. Es hängt immer tatsächlich vom Job an. Bewirbst du dich im Marketing, im Design, in solchen Bereichen, dann ist eine Bewerbung vielleicht besser, wenn sie ein bisschen bunter ist. Aber für alle anderen Bereiche kannst du eine relativ normale Bewerbung verwenden. Anständiges Foto drin, klar kommuniziert, dass du den Job kannst mit den Fähigkeiten, ne? Weil das darf man ja auch nicht vergessen, wenn du dich bewirbst, bist du ja schon zumindest in Ansätzen von dir selber überzeugt, dass du fähig bist, den Job zu machen. Scheitert übrigens die meisten Absagen scheitern daran, dass der Leser nicht erkennt, dass du den Job kannst. Ganz wichtig. Ja, und dann sollte alles, machst du dich damit auch nicht so verrückt. Also ich glaube, die Menschen, die jetzt designmäßig nicht so die absoluten Koryphäen sind, können jetzt mal aufatmen. Alle Design-Koryphäen sind und wissen, dass es wieder 3 Wochen dauert, bis sie eine Bewerbung fertig haben. Auch die können aufatmen.
Okay, dann nehmen wir jetzt mal an, meine Bewerbungsunterlagen haben dir total gut gefallen und du lädst mich zum Vorstellungsgespräch ein. Was sind die ersten 3 Sachen, die ich direkt falsch machen kann, wenn ich bei dir ankomme, an die man vielleicht jetzt gar nicht so richtig denkt in der Vorbereitung?
Was, immer dieses, was kann man falsch machen? Also ich sag mal so, was du falsch machen kannst, ist, dass du zu spät kommst. Was du falsch machen kannst, ist, dass du am Tag zuvor einen Döner gegessen hast und aus dem Mund riechst wie halt so eine Dönerbude, ne? Tzatziki und hast nicht gesehen. Was du falsch machst, ist, dass du kurz vorher noch eine geraucht hast. Also solche Sachen sind Dinge, die nicht so cool sind, weil sie halt sofort bemerkt werden. Mal abgesehen von diesen offensichtlichen Dingen ist das, was du falsch machst, nicht vorbereitet zu sein. Und nicht vorbereitet heißt jetzt nicht, du weißt, dass die 824 Mitarbeiter haben, in den letzten 20 Jahren einen Umsatz von 27,48 Millionen hatten und so weiter. Das sind nicht die Dinge, die sind auch wichtig für die Vorbereitung, aber die sind nicht elementar wichtig. Elementar wichtig, und das wissen die wenigsten, worum es überhaupt im Vorstellungsgespräch geht, das können wir aber gleich noch auflösen. Elementar wichtig ist eine gute Vorbereitung, nicht nur faktisch, sondern auch performancemäßig. Ich frage mal zurück, was glaubst du, worauf es im Schwerpunkt im Vorstellungsgespräch ankommt? Geht es um das Thema Qualifikation im Schwerpunkt oder geht es um das Thema, passt du ins Team, Motivation, Engagement, Mehrwert und dein Warum? Worum geht es im Schwerpunkt, was glaubst du?
Also ich sag jetzt mal so, da du ja die Unterlagen schon hast und daraus schon eine Einschätzung vornehmen kannst, ob eine Person für den Job qualifiziert ist oder nicht, würde es für mich im Vorstellungsgespräch viel um den persönlichen Fit gehen. Also wie ist der erste Eindruck? Kann ich mir vorstellen, mit der Person zusammenzuarbeiten? Wie ist so der Vibe im Generellen?
Cool. Weißt du, und das Interessante ist, Wie sieht die Vorbereitung für die meisten aus? Bereiten sich die meisten darauf vor, den Vibe zu checken, ob wir zusammenpassen, zu gucken, wie die Arbeit aussehen könnte? Oder bereiten sich die meisten eher auf das Fachliche vor? Und da haben wir schon einen riesen Informationsgap. Es geht zu 20% noch um deine Qualifikation. Okay? Ich stelle dir vielleicht 2, 3 Fachfragen, um so ein bisschen zu wissen, weißt du auch, wovon du redest. Es geht zu 80% darum, ob du ins Team passt, ob du engagiert bist, ob du motiviert bist, ob du weißt, was du für die Stelle zu bieten hast. Das sind die Dinge, um die es geht. So, blöd ist allerdings, wenn du dich jetzt, wie gesagt, auf diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten, Geschichten vorbereitet hast und weniger darauf, wie du dich im Vorstellungsgespräch präsentierst. Deswegen empfehle ich immer, sich auch bei der Präsentation vorzubereiten. Also, wenn du die Frage gestellt bekommst, erzählen Sie was von sich, dass du, wir hatten es ja ganz am Anfang schon, ne, anstatt meinen Lebenslauf runterzubeten, gab es eine Zusammenfassung. Genauso kannst du es auch machen. Ne? Ich habe vor kurzem mein Studium abgeschlossen mit Schwerpunkt Marketing und bin jetzt auf der Suche nach einem Einstieg in dem und dem Bereich, weil mich das und das Thema extrem interessiert. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich die Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen habe, weil darum geht es ja bei Ihnen in der Firma. Zum Beispiel. Ne? So könnte der Einstieg aussehen. Das sind so Dinge, die die wenigsten allerdings üben. Die meisten sagen, ja, was antworte ich denn dann, wenn die sagen, erzählen Sie was von sich? Und dann gibt es Menschen, die den Menschen Tipps geben und sagen, stell doch einfach eine Frage, was sie denn gerne wissen wollen. Das ist doch Blödsinn. Du sitzt ja nicht im Vorstellungsgespräch, um über deine Hobbys zu quatschen, sondern die wollen wissen, ob du die richtige Person für den Job bist. Also, während es in den Bewerbungsunterlagen darum ging, kannst du den Job ja oder nein? Wissen wir das ja jetzt. Übrigens für all diejenigen, die verunsichert sind, wenn sie eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen, du bekommst sie nicht aus Mitleid und nicht aus Langeweile. Du bekommst sie, weil du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast und denen gesagt hast, ich kann den Job. Das macht schon mal ein bisschen was auch mit dem Kopf, wenn man so eine Einladung bekommt. Und jetzt hast du quasi diese Kurzpräsentation gemacht, ne, von dir selber. Und jetzt kommen auch die ersten Fragen. Erzählen Sie doch mal von Ihrem Studium und so weiter. Und der zweite große Fehler ist, dass die Menschen dann anfangen vorzulesen, was rein theoretisch in ihren Bewerbungsunterlagen schon drinsteht. Und das interessiert mich alles nicht als Personaler. Ich will ja den Menschen kennenlernen. Was du also tun solltest, ist Beispiele zu nennen, beziehungsweise noch viel besser, Geschichten zu erzählen. Und einige von euch denken jetzt, ja, ja, klar, ich sitze dann da und sage, es war einmal eine Studentin am Ende ihres Studiums und sie wusste nicht, was ist der richtige Job. Nein, das meine ich nicht. Mit Geschichten meine ich, klar sprichst du von Beispielen, von Situationen, wo du mit anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen oder mit anderen Menschen im Team zusammengearbeitet hast, wo du in Konfliktsituationen gewesen bist, wo du eine schwierige Situation gemeistert hast. Das sind übrigens die sogenannten kompetenzbasierten Fragen, die Personaler heutzutage sehr gerne stellen. Aber der Unterschied ist, indem du eine Geschichte erzählst, also beispielsweise angenommen, wir haben die Situation mit dem Konflikt. Die meisten sagen dann, ja, naja, wenn ein Konflikt ist, dann setzt man sich halt hin, dann redet man miteinander, findet eine gemeinsame Basis und dann ist alles gut. Das interessiert aber niemanden. Ich will wissen, wie du in einer Konfliktsituation reagierst. Ergo, gib mir eine Geschichte. Beispiel, ja, also während meiner Studienzeit, da haben wir gemeinsam in einem Projekt gearbeitet und wir hatten die Aufgabe, das und das zu tun. Und ja, man muss jetzt dazu sagen, wir hatten nicht so wirklich viel Zeit und andere Kommilitonen von mir, die waren auch noch in anderen Projekten involviert und es war berufsbegleitend, wie wir studiert haben. Das heißt, die hatten auf der Arbeit viel zu tun. Das heißt, die Motivation war nicht so richtig da. Und ja, also um zu vermeiden, dass am Ende des Tages wieder alles an mir hängen bleibt, musste ich eben das Gespräch mit den Leuten führen, um zu gucken, wie können wir die Aufgaben verteilen. Ja, und natürlich war es nicht gut, als ich gesagt habe, hey, hier irgendwie bleibt hier alles an mir hängen, weil das fanden die anderen natürlich auch nicht so toll. Aber dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und gemeinsam überlegt, okay, wie können wir das Projekt so strukturieren, dass jeder in seinem Bereich oder in seiner Zeit, die er zur Verfügung hat, die Aufgaben auch wirklich erfüllen kann. Und dann, wie können wir uns daraufhin committen? Und das Ergebnis war, wir haben das Projekt gemeinsam gemacht. Jeder hatte das Gefühl, auch wirklich was beizutragen. Und die Note, die wir am Ende bekommen haben, gut, ich habe jetzt BWL studiert auf Diplom, da gab es noch Noten. Bei Bachelor gibt es ja Credit Points und beim Master. Weiß ich nicht, wir haben die höchste Credit Points Anzahl bekommen. Da war ich jetzt gerade so ein bisschen lost. Weil wir eine sehr gute Arbeit verrichtet haben und so war nochmal ein sehr, sehr hohes Lob von der Dozentin, vom Dozenten bekommen haben. So, und dann hast du eine Geschichte erzählt. Und was ist jetzt passiert, während ich das erzählt habe? du hast vielleicht in deinem Kopf schon die Vorstellung gehabt, wie wir da gesessen haben, wie sich einige aufgeregt haben, wie wir das gemeinsam gelöst haben und am Ende alle total glücklich waren. Vielleicht hast du mich sogar mit der Gruppe präsentieren sehen vor deinem geistigen Bild, ne, vor deinem inneren Kopfkino. Und das ist das, was zählt, weil indem ich Geschichten erzähle, habe ich etwas in meinem Kopf, da läuft ein Film ab und ich übertrage das direkt mit meinen Erfahrungen und stelle mir vor, wie agiert diese Person dann im Team? Wie würde sie mit der Martha agieren, wenn es einen Konflikt gäbe? Wie würde sie mit dem Fritz aber arbeiten, wenn Stress aufkommt? Deswegen sind Geschichten so wichtig, weil ich mir vorstellen kann, wie du in der Situation bist und kann dadurch für mich eine wesentlich bessere Entscheidung treffen, ob du die Kompetenzen zum einen hast, aber eben auch die Stärken besitzt, die es braucht, um dann in diesem Team auch gut performen zu können.
Also eigentlich geht es darum, dass sich Personalverantwortliche ein Bild von deiner Person machen können, also wortwörtlich. Das heißt, in der Vorbereitung könnte ich mir überlegen, das sind Kompetenzen, nach denen gefragt werden könnte und was ich dann von mir erzählen kann, um zu belegen, dass ich diese Kompetenzen auch wirklich mitbringe.
Korrekt. Also wirklich, wirklich, wirklich perfekt. Besser hätte ich es gar nicht sagen können. Weil das ist das, worauf sich die wenigsten vorbereiten. Und es gibt ja Personaler, die so ein bisschen in der Zeit stecken geblieben sind und noch die Fragen nach den Stärken und den Schwächen stellen. Und ich hatte in der Vorbereitung gesehen, dass du ja auch gesagt hast, was sind so Antworten, die für dich zu schwammig sind? Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber sagt, meine Stärken sind düdüdüdüm, ne? Und ich sage, woher wissen Sie das? Und die Person sitzt dann da und denkt sich, Mist, das habe ich im Ratgeber gelesen, dass man das sagen soll, aber wie erkläre ich das denn jetzt? Da merkst du, dass die Person sich dahingehend überhaupt nicht vorbereitet hat, irgendwas aus dem Ratgeber gelesen hat, auch diese Blog-Einträge, die 100 fiesesten Fragen von Personaler und wie du perfekt darauf antwortest. Wenn ich merke, es ist eine auswendig gelernte Antwort, fange ich an nachzubohren, du fängst an zu schwitzen, bist nervös, verunsichert und denkst, am Ende war ein total blödes Interview, weil die haben mich so gegrillt. Wenn du bei deinen Erfolgsstories, so nenne ich das, bleibst und sie auch vorbereitet hast, hat es zwei positive Effekte. Erstens, ich meine, mit was für einem Selbstbewusstsein gehst du in Vorstellungsgespräche, wenn du weißt, da gab es Situationen, da warst du richtig gut und da hast du auch noch Stärken gezeigt. Und das Zweite ist, wenn jemand nachbohrt, es ist ja deine Story. Das heißt, du kannst völlig souverän bleiben und entspannt sagen, naja, ich weiß, dass ich sehr gut organisieren kann, weil als ich in der und der Situation war, war ich da und damit betraut, habe mich da und darum gekümmert und am Ende war das Unternehmen super glücklich, weil sie zu mir gesagt haben, sie hätten nie gedacht, dass ein Praktikant oder eine Praktikantin eine Sales-Incentive-Veranstaltung organisieren kann mit 400 Teilnehmern. So, und was denkt jetzt der andere, der Gegenüber? Meine Güte.
Ein Punkt, bei dem viele Bewerbende ja ins Schwitzen kommen, sind die eigenen Fragen. Gibt es denn deiner Meinung nach gute und schlechte eigene Fragen der BewerberInnen im Gespräch? Kann man sich darauf irgendwie vorbereiten oder sollte man einfach spontan gucken, ob am Ende des Gesprächs noch Fragen offen sind?
Also wenn du gar keine Fragen hast, dann ist es tatsächlich negativ, weil es bedeutet ja, dass du dich eigentlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hast. Das Interessante ist, ich habe eine komplette Podcast-Folge dazu aufgenommen, weil ich gedacht habe, dass das eigentlich der Moment ist, wo du am besten für dich feststellen kannst, ob ihr zusammenpasst, ist, dass in den meisten Ratgebern drinsteht, so läuft ein Vorstellungsgespräch ab und am Ende haben sie dann noch Zeit, um ihre Fragen zu stellen und dann ist das Gespräch vorbei. Super. In der Realität sieht es so aus, du hast das Interview mit denen gehabt, du hast eigentlich noch voll viel Unklarheit und sagst, ich habe aber noch Fragen und dann hast du dafür noch gefühlt 3 Minuten Zeit, um deine Fragen zu stellen und dann ist das Gespräch auch schon gelaufen. Also, Fragen vorbereiten ist extrem wichtig. Nicht nur, weil es Interesse signalisiert, sondern weil du es wissen willst oder nicht. Also du musst doch am Ende eine Entscheidung treffen, ob das der richtige Job für dich ist. Und hier haben wir ein kleines Gedankenspiel, was ich mit den Damen und Herren teilen kann, die hier zuhören. Stell dir einfach vor, die legen dir heute einen Arbeitsvertrag vor, ohne dass du mit denen geredet hast. Und um ein gutes Gefühl zu haben, was müsstest du wissen, bevor du den Vertrag unterschreibst? Da kommen schon die ersten Fragen, ja? Das Zweite ist, wenn du keine Fragen stellst, dann weißt du doch auch gar nicht, was die erwarten. Weil auch das habe ich festgestellt, in den meisten Vorstellungsgesprächen wird überhaupt nicht über Erwartungen gesprochen. Es wird darüber gesprochen, wie der Job ist und was man zu tun hat und bla bla bla. Aber die Person, die dir gegenüber sitzt, was ihre Erwartungshaltung ist, das wird nie geklärt. Und dann fängst du in einem Job an, auch deine Erwartungshaltung wird nie geklärt, dann fängst du in einem Job an und gerade bei Berufsansteigern erlebe ich das fast nur, weil sie nicht über Erwartungen gesprochen haben, dass sie anfangen und relativ schnell frustriert sind, weil sie merken, das weicht ja komplett ab von dem, was wir besprochen haben. Das ist ja eine völlig andere Situation. Die haben mir doch das und das zugesichert. Warum ist das jetzt nicht da? So, und wenn das nicht geklärt ist, wie gesagt, dann ist das einfach total schade, weil hey, du hast deinen ersten Job, du hast richtig Bock drauf, du freust dich, fängst an, Berufserfahrung zu sammeln und merkst in den ersten Monaten, dass du nur frustriert bist. Übrigens, hier unterstützen wir dann auch. So, jetzt aber zurück zu den Fragen. Fragen sind extrem wichtig, das hatten wir gerade. Sie signalisieren nicht Interesse, sondern du willst es doch wissen. Und das Dritte ist, du solltest niemals deine Fragen bis zum Ende aufheben, sondern du solltest sie immer zwischendrin stellen. Weil wie gesagt, am Ende ist häufig gar keine Zeit dafür. Da ist dann nur so, ja, ich muss jetzt gleich in den nächsten Termin, haben Sie noch Fragen? Das ist so der Klassiker übrigens von Personalentscheidern. Ich muss jetzt gleich in den nächsten Termin, haben Sie noch Fragen? Ein bisschen Druck aufbauen. Und du natürlich, weil du höflich und bescheiden bist, nein, also vielleicht nur eine Frage, wenn Sie erlauben. Und dann darfst du deine Frage stellen. So, deswegen stell deine Fragen auch zwischendrin. Was übrigens eine mega gute Frage ist, um Erwartungen abzuchecken, ist, woran werden Sie in den ersten 6 Monaten festmachen, dass ich hier einen guten Job mache? Ja, und dann hörst du nämlich, das steht ja gar nicht in der Stellenausschreibung drin. Na gut, Regel Nummer 1 bei Berufsoptimieren ist sowieso, traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast. Aber was ich damit sagen möchte, ist, das, was in der Stellenausschreibung steht und das, was ihr besprochen habt, natürlich weicht das voneinander ab. Weil eine Stellenausschreibung ist für die Masse geschrieben und wenn ihr dann im Jobinterview sitzt, dann geht es ja um diesen Job und um dich und die Passung dazu. Also, um final deine Frage zu beantworten, zur Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch würde ich sagen, dass sogar Fragen, die du selber stellst, wichtiger sind als alles andere, weil du damit ja dann auch für dich weißt, ist das das richtige Unternehmen für mich, beziehungsweise kann ich deren Erwartungen überhaupt erfüllen? Das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Aspekt.
Ist es denn jetzt schlimm, wenn ich nach Urlaubstagen oder nach Gehalt frage?
Nö, überhaupt nicht. Also generell kommt es ja irgendwann zu Gehaltsverhandlungen. Und während man bei der Gehaltsverhandlung ist, spricht man dann eben auch so Themen wie Urlaubstage und sowas an. Was aber ganz wichtig ist, und das darf man nicht unterschätzen, viele Unternehmen haben ja mehrere Gesprächsrunden. Und das solltest du auch im Vorfeld herausfinden, wenn du mit denen telefonierst, übrigens deswegen auch wichtig anzurufen, oder wenn du eingeladen wirst, zu fragen, wie viele Interviewrunden gibt es denn bei ihnen in der Regel? Weil wenn die zu dir sagen, bei uns gibt es 2 oder 3 Interviewrunden, dann kannst du auch völlig entspannt sein und musst im ersten Termin auch noch gar nicht über das Gehalt sprechen. Und es wäre auch komisch und man könnte es dir auch negativ auslegen, wenn du so, im Englischen sagt man Logistics, wie dein Gehalt, Urlaubstage, Überstunden, Homeoffice und solche Dinge im ersten Gespräch besprichst, weil die vielleicht in dem ersten Gespräch erstmal nur wissen wollen, passt du ins Team?
Würdest du also raten, sowas eher zum Ende des Gesprächs oder auch in späteren Interviewrunden anzusprechen?
Also entweder in späteren Interviewrunden, aber auch da Vorsicht. Also wie gesagt, wenn du im Vorfeld geklärt hast, was das übliche Prozedere bei denen ist, idealerweise vielleicht schon im Telefoninterview, dann weißt du, was da kommt. So, weil, mach bitte nicht den Fehler, den ein Klient von mir gemacht hat, ein sehr erfahrener Mensch tatsächlich, der war in 4 Interviewrunden und am Ende im letzten Interview haben sie ihn gefragt, was er verdienen will und hat er seine Zahl genannt und haben sie ihn abgelehnt, weil er zu teuer ist. Und das ist so traurig, weil ich auch immer wieder zu ihm gesagt habe, jetzt komm hier, jetzt das dritte Interview, jetzt musst du das Gehalt ansprechen, damit du auch Gewissheit hast, weil er hat sich auch immer wieder komplett neu vorbereitet, weil die sich immer wieder irgendwelche neuen Sachen ausgedacht haben, die er vorbereiten sollte. Ja, also der hat richtig viel Zeit reingesteckt. Deswegen ist es so wichtig, im Vorfeld zu klären, wie läuft denn das ganze Prozedere ab, damit du einfach weißt, okay, wir haben jetzt im ersten Interview noch nicht drüber gesprochen, wir haben im zweiten noch nicht drüber gesprochen, es gibt noch eine dritte Interviewrunde. Spätestens, wenn du weißt, es gibt 3 Interviewrunden, spätestens dann, wenn sie es selber nicht ansprechen, musst du es von dir aus ansprechen.
Wie bekomme ich denn jetzt am Ende auch wirklich das Gehalt, das ich mir so in etwa vorgestellt habe?
Also Profis verhandeln, Angsthasen verhandeln nicht, schreiben sich nur eine Zahl auf und sagen nichts. Ich sage das bewusst provokativ in der Hoffnung, dass ihr Personaler zuhören und sich so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Und sagen, wie bitte? Nein, das hat mit Angst nichts zu tun. Das ist unser Prozedere. Ja und? aber die Person, die vor dir sitzt, ist total verunsichert und weiß nicht, ob es jetzt passt oder nicht passt, zu viel, zu wenig ist. Man kann doch drüber reden. Ihr seid doch die Profis. So, jetzt wieder zurück zu den Menschen, die uns hier hauptsächlich zuhören. Also ich würde mich erstmal freimachen von dem Gedanken, das Gehalt zu bekommen, was du dir vorstellst, weil ich glaube, einige Menschen, die uns hier zuhören, die sagen, oh, was ich mir vorstelle, also in einer perfekten Welt hätte ich hier gerne die Million auf dem Konto. Frage ist doch bei einem Berufseinstieg, ne? Grundsätzlich. Was steht im Vordergrund? Steht im Vordergrund, ein dickes Gehalt auf dem Konto, also viel Geld auf dem Konto zu haben? Ja, das wäre schön, aber primär geht es doch darum, Berufserfahrung zu sammeln. Weil was man nicht vergessen darf, wenn du ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt hast, ist das Studium völlig egal. Ja, weil dann punktest du über Berufserfahrung. Und was man ja auch nicht vergessen darf, du hast ja nicht vor, wahrscheinlich die nächsten 15 oder 20 Jahre in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und dann wirst du ja auch nicht auf diesem Gehaltsniveau bleiben, mit dem du damals angefangen hast. Wenn das der Fall ist, können wir uns gerne darüber unterhalten. So. Das heißt also, es ist okay, vielleicht auch erstmal mit einem Gehalt einzusteigen, was du dir jetzt nicht zwingend vorstellst, weil du vielleicht auch festgestellt hast, okay, das Gehaltsniveau in diesem Unternehmen ist ein anderes. Vielleicht zahlen die nach Tarifvertrag, vielleicht hast du in der Recherche herausgefunden, dass bei diesem Unternehmen einfach nicht so viel gezahlt wird. Natürlich sollst du ein faires Gehalt bekommen und deine Rechnungen auch bezahlen können und dir auch einen Lebensstandard ermöglichen können. Aber wie gesagt, beim Berufseinstieg ist übrigens ganz witzig, dass, wenn man das mal statistisch sich anschaut, dass das Thema Gehalt eigentlich auch nicht die größte Rolle spielt für Berufseinsteiger, sondern für die meisten geht es erstmal darum, einen Job zu haben und erste Berufserfahrung sammeln zu können. Jetzt aber zurück zu dem Thema, wie bekomme ich das, was ich haben möchte? Clevererweise, und das ist mindestens genauso wichtig, wie deine Fragen vorzubereiten, bereitest du die Gehaltsverhandlung vor. Du musst die Gehaltsverhandlung vorbereiten. Wenn ich meine Coaches frage, und wie sieht es mit der Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch aus? Und dann sagen die sowas wie, ja, ich denke mal, ich werde sowas wie 40.000 sagen. Das ist aber keine Vorbereitung. Weil was ist, und dann sage ich nämlich, ja, und was ist, wenn die sagen, nö, können wir ihnen nicht zahlen? Was machst du dann? Ja, dann machen wir halt 35. Und dann habe ich gesagt, guck, das war schon der erste Fehler. Weil, wenn du das nicht vorbereitet hast und du nicht souverän in der Situation bleibst, dann gehst du von deinem Gehalt runter, ohne dass ich als Personaler irgendwas tun muss, indem ich einfach nur sage, es ist über Budget. Ja? Aber was ist das Budget? Weiß doch gar keiner, hat doch gar keiner gesagt. Du sagst zu mir, ich will 40.000 Euro haben, ich sag zu dir, es ist über Budget. Und weil du schlecht vorbereitet bist, sagst du, okay, also ich wäre auch mit 35.000 einverstanden. Und ich denke mir so innerlich als Personalerin oder Personaler, cool. Ich habe den einfach gedrückt, ohne was tun zu müssen. Das ist ja großartig. Aber was ist, wenn das Budget 39.999 Euro ist? Du bist aber von dir selber aus 5.000 Euro runtergegangen. Ne? Also ganz wichtig. So, jetzt zurück zu dem, wie bekomme ich das, was ich verdienen möchte? Ich recherchiere. Ganz wichtig, Ladies and Gentlemen, das Gehaltsniveau in Bundesländern ist unterschiedlich. Du hast im Süden oder im Norden von Deutschland höhere Gehälter als beispielsweise im Osten. Ne? Oder im Vergleich hast du in NRW ein gutes Gehalt, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was du im Norden oder im Süden verdienst. Und es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt ist es wichtig zu gucken, was verdienen denn Menschen in so einer Position? Da gibt es ja unglaublich viele Informationen zu. Und dann guckst du, was für dich gehaltlich in diese Richtung passt. Lass dich aber bitte nicht blenden von Aussagen von anderen. Ja, ich fange jetzt hier bei der Firma X an und ich habe jetzt hier 70.000 Euro. Ja gut, dann ist das vielleicht so, weil es BMW ist und BMW einfach abartig brutale Gehälter zahlt, weil die das können. Aber du bist ja nicht bei BMW im Vorstellungsgespräch, sondern vielleicht bei einem Automobilzulieferer, der halt kein BMW ist. Ja, und weil die vielleicht auch nicht an Tarif orientiert sind oder was weiß ich. Und das sind so Dinge, die ganz, ganz wichtig sind zu wissen, dass du eine wirklich, wirklich gute Recherche vorher gemacht hast. Weil dann kannst du argumentieren, ja. Wenn du jetzt also sagst, naja, also Sie wissen ja, ich bin ja gerade mit dem Studium fertig oder mit der Ausbildung. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass mein Gehalt so bei, was nehmen wir, keine Ahnung, 40.000 Euro liegt. So. Und dann werden die sagen, wie kommen Sie auf die Zahl? Dann sagst du, ja gut, ich habe recherchiert und das ist so das, was so gezahlt wird. So, und dann sagen die, das liegt leider über unser Budget. Was wären Sie denn sonst bereit auch, was wir Ihnen zahlen könnten? Dass du dann keine Zahl sagst, ist wichtig, sondern dass du dann aber standhaft bleibst und sagst, naja, was heißt denn über Budget, ne? Damit wir dieses Rätsel kurz aufgelöst haben. Also das ist ganz, ganz wichtig bei dem Thema Gehalt, dass du extrem gut vorbereitet bist, dass du weißt, was passiert, wenn ein Nein kommt, dass du souverän bleibst und dass du dann einfach nur eine Rückfrage stellst, weil wie gesagt, häufig ist das, was du dir vorstellst, gar nicht so weit weg von dem, was sie dir dann zahlen.
Das Coole ist ja, dass wir für jedes Berufsfeld, das es gibt, eine realistische Gehaltsspanne recherchiert haben, an der man sich so ein bisschen auf unserer Seite orientieren kann. Aber was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass man auch nicht nur Gehalt, sondern auch Benefits verhandeln kann. Wenn ich also nicht ganz das Gehalt bekomme, was ich mir vorgestellt habe, kann ich vielleicht eine Monatskarte für die Öffentlichen oder auch ein Fortbildungsbudget verhandeln. Wird nach sowas auch gefragt oder wissen das viele Berufseinsteigende gar nicht, dass man auch über Benefits verhandeln kann?
Ich habe eine Mitarbeiterin im Team, die hatte auch noch nicht so viel Berufserfahrung, hat 1,5 Jahre gearbeitet und sie hat Arbeitszeit verhandelt. Sie hat gesagt, pass mal auf, also ich habe hier ganz viele Hobbys und mache mein Tanzen und mein Schauspiel und sowieso, ich will gar keine 40 Stunden arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, was dann? Und sie so, ja, ich will 30 Stunden arbeiten. Und auf Basis dessen haben wir dann verhandelt. Ja, also du hast recht, absolut. Man kann auch ein Jobticket mit reinnehmen. Oder du sagst halt, naja gut, wenn sie nicht bereit sind, das zu zahlen, wie sieht es denn mit Arbeitszeitreduktionen aus? Wenn wir vielleicht 35 Stunden machen oder ich freitags frei habe oder wie sieht es mit Homeoffice aus? Das sind ja alles Dinge, super Sache, die du noch genannt hast, die man mit in die Waagschale werfen kann. Weil genau, die Zahl auf dem Konto, wenn du aber, ich sage jetzt mal krass, ein blödes Leben hast, weil du vielleicht super viel Geld verdienst, aber keine Zeit mehr für Freunde und Familie hast, ist ja auch doof. Ja, deswegen ist es richtig gut, auch sich zu überlegen, okay, was ist mir denn im Hinblick auf die Lebensqualität wichtig? Ich erinnere mich dran, fand ich total lustig, haben mir ein Bekannter erzählt, die haben auf einer Senior-Management-Position jemanden einstellen wollen, haben gesagt, ja, und bei uns kriegen sie sogar den 5er BMW Touring, voll ausgestattet mit 350 PS. Und dann hat er gesagt, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil das Auto voll der Umweltverschmutzung ist. Ich hätte gerne ein Bahnticket. Die waren völlig baff, weil die sich gedacht haben, so, hä, wir können den gar nicht mit Prestige locken. Nee, funktioniert nicht für jeden. Ne? Aber es gibt halt Menschen, für die ist das aber wichtig. Und ein Dienstwagen ist auch ein Argument, was man durchaus aushandeln kann, je nach Unternehmen.
Wie sollte ich mich denn jetzt nach dem Vorstellungsgespräch verhalten? Sollte ich mich per Mail oder mit einem Anruf für das Gespräch bedanken? Oder ist das altmodisch und kann PersonalerInnen auch mal schnell nerven?
Das ist sogar sehr gut, weil es tatsächlich die wenigsten machen. Und es ist eine Form von Wertschätzung und es ist vor allem auch nochmal eine Spur mehr Interesse, als es andere machen. Es gibt Menschen, die zeigen in der Situation, wenn sie dann da sind, Präsenz und sind aufmerksam, aber danach interessieren sie sich eigentlich nicht mehr dafür. So, wenn du jetzt aber ein nachhaltig orientierter Mensch bist und sagst, hey, war super Gespräch, ich wollte mich einfach nochmal bedanken für gestern, war toll, sie haben mir nochmal das und das erklärt und so und ich habe wirklich riesen Interesse. Eine Klientin von mir, bei der ist das mittlerweile Standard Procedure, die schickt immer eine Dankes-E-Mail mittlerweile und es ist bisher auch immer positiv angekommen.
Wie lange dauert es denn jetzt ungefähr, bis ich nach dem Bewerbungsgespräch eine Rückmeldung bekomme? Also ab wann könnte ich denn jetzt anrufen und einfach mal nachfragen?
Also auch hier wieder eine kleine Anekdote. Klientin von mir saß in dem Vorstellungsgespräch, sagte, oh, es war nach 35 Minuten vorbei und ich glaube, ich war nicht gut genug und Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und sie hat eine Absage bekommen, weil ihre Gehaltsvorstellungen doppelt so hoch waren wie das, was sie zahlen konnten. Sie hat sich vorher super viele Gedanken darüber gemacht, ist sie zu teuer, ist sie nicht gut genug, etc., etc. Und am Ende des Tages hat es nur am Gehalt gelegen. 2 Wochen kannst du warten. Nach dem Vorstellungsgespräch. In der Regel, also kleine Background-Information, wenn du, und das weißt du natürlich nicht immer, die letzte Bewerberin oder der letzte Bewerber bist, dann haben die das in 5 Minuten geklärt. Die reden drüber, sagen, nächste Runde oder nicht, ja, nein, und dann braucht man nicht 14 Tage zu warten, um dir dann eine Absage zu schicken oder eine Zusage zu schicken. Was also im Umkehrschluss bedeutet ist, nach 14 Tagen kannst du mal nachfragen. Ich würde erstmal so ein bisschen subtil an die Sache rangehen, eine E-Mail schreiben. Hallo, war ja vor 2 Wochen bei Ihnen im Vorstellungsgespräch, wollte mal höflich nachfragen, wie der aktuelle Stand ist, ob Sie noch irgendwas von mir brauchen. Also immer auch serviceorientiert. Ne? Brauchen Sie noch irgendwas von mir? Kann ich noch irgendwas tun? Und dann kannst du auch in der 3. Woche einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und anrufen.
Und warum ist es jetzt so, dass Bewerbende so oft bei Unternehmen keine oder erst total spät eine Rückmeldung bekommen? Also das hört man ja total oft, dass da einfach nichts mehr kommt und man zitternd zu Hause sitzt.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass Personaler ihre Prozesse lieben. Und was man nie vergessen darf, ist, da sitzt vielleicht die Personalerin oder der Personalentscheider mit dir zusammen und das Vorstellungsgespräch ist gelaufen, aber du hast nicht deren oberste Priorität. Ja, vielleicht haben sie noch 15 andere Stellen, um die sie sich kümmern müssen. Ich hatte im Durchschnitt 35 Stellen, für die ich verantwortlich gewesen bin. Und die Stelle, zu der du im Vorstellungsgespräch warst, ist vielleicht nicht zwingend meine als Personalerin oder Personaler höchste Priorität. Das heißt, ich habe in dieser Woche auch noch Vorstellungsgespräche mit anderen Bewerbern für andere Jobs und so weiter und so weiter. Und dadurch verzögern sich solche Dinge. Das ist das Erste. Also das ist völlig menschlich. Das Zweite ist, jetzt wo wir das Interview ja aufnehmen, geht es ja in Richtung Weihnachtsferien. Bedeutet also im Umkehrschluss, vielleicht ist erstmal Personalerin oder Personaler im Urlaub und dann kommt die wieder und dann ist der Personalentscheider im Urlaub oder die Personalentscheiderin. Also dadurch können sich Dinge auch total krass verzögern. Kumpel von mir, Marius, sagte, boah, Bastian, ist jetzt 3 Wochen her, ich habe noch nichts gehört. Da habe ich ihm gesagt, ruf an, verdammt, schon viel zu spät. Dann hat er angerufen und dann haben sie es vercheckt. Auch das ist Realität. Ja, also das kommt auch vor und auch das ist nur menschlich, ist extrem nervig. Und wie gesagt, bevor du jetzt anfängst mit dem, wir haben ja eben über Mindset gesprochen, deswegen sprechen wir jetzt über Mindfuck. Ja, bevor der losgeht, schaff erstmal Klarheit und guck erstmal, okay, brauchen die wirklich gerade einfach nur lange oder haben sie es vielleicht sogar vercheckt? Und das kannst du mit einem Anruf klären oder mit einer E-Mail, wie gesagt. Und vielleicht merkst du es auch an meiner Aussage, also wie lange brauchen Unternehmen? Das kann man gar nicht so richtig sagen. Es gibt Unternehmen, die brauchen ewig lange, weil sie einfach schlechte Prozesse haben. Was auch häufig vorkommt ist, das haben wir anders gemacht, weil wir gemerkt haben, dass es sonst nicht funktioniert. Viele Personaler oder viele Unternehmen haben sich für die Bewerberin oder den Bewerber schon längst entschieden, stoßen den Betriebsrat an und sagen, lieber Betriebsrat, wir brauchen jetzt hier deine Genehmigung, dass wir die Person einstellen können. Für die ist das erstmal auf die Seite gelegt, informieren niemanden, ne, sagen hier, wir wollen sie haben, das muss jetzt nur noch durch den Betriebsrat und warten darauf, bis der Betriebsrat die Genehmigung gegeben hat, um dich dann anzurufen, damit sie dir keine falschen Versprechungen machen und zu sagen, hey, wir wollen sie haben, können sie nächsten Monat anfangen. Und dadurch verzögert sich das natürlich auch extrem krass. Ne? Wir haben es dann irgendwann damals so gemacht, dass wir gesagt haben, wenn wir die Zusage vom Fachbereich haben, rufen wir den Kandidaten oder die Kandidatin an, sagen, was jetzt noch ansteht und wie lange das noch dauern kann, dann hat die Person aber zumindest schon mal eine Info.
Was sind denn jetzt so Hinweise, auf die ich achten kann, um zu wissen, ob ich gute Chancen habe oder ob ich eher eine Absage bekomme?
Also pauschal kann man das jetzt nicht beantworten, aber es gibt so ein paar Indikatoren. Beispielsweise, viele haben ja total Angst vor der Gehaltsverhandlung. Wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, dann freust du dich in Zukunft auf die Gehaltsverhandlung, weil man will dich haben. Man will mit dir einen Kompromiss finden, im Vorstellungsgespräch geklärt haben, was du bist du bereit zu verdienen und bist du auch happy damit? Weil das ist ein sogenanntes Kaufsignal, ist so ein bisschen Vertriebssprache, ja? Das ist ein Kaufsignal seitens des, in Anführungszeichen, Kunden. Er fängt an, Rückfragen zu stellen, nachdem der Preis genannt wurde. Und die Rückfragen sind quasi die Verhandlungen oder stellt nochmal Fragen zu, ab wann könntest du starten. Das sind sogenannte Kaufsignale und daran kann man schon festmachen, okay, die wollen mich haben. Aber wie gesagt, keine pauschale Antwort, weil die meisten ziehen eigentlich den Schwanz ein, schreiben nur die Zahl auf, sagen, wir melden uns in den nächsten 14 Tagen bei Ihnen und du bist völlig in Unsicherheit und weißt gar nicht, was ist. Deswegen, also es gibt Profis, auch viele davon, die machen das genau so, dass alles geklärt ist im Vorstellungsgespräch. Und du dann auch weißt, was die zahlen wollen und dann hast du auch ein gutes Gefühl, mit dem du dann da rausgehst. Und es gibt aber auch Unternehmen, die lassen dich völlig in Ungewissheit. Du hast das Ding schon längst abgehakt, du hast die ganze Zeit nichts gehört, keiner geht ans Telefon, keine Antwort auf deine E-Mails und so 4 Monate später kriegst du deine Zusage. Das kann auch passieren.
Ist es denn sinnvoll, bei einer Absage nochmal nachzufragen, warum es nicht geklappt hat?
Bitte Großbuchstaben unterstreichen, gelb markieren und blinkenden Text drumrum machen. Ja, immer, Ladies and Gentlemen, immer anrufen, wenn ihr eine Absage bekommen habt. Das ist so wichtig.
Wie oft ist es dir als Personaler denn passiert, dass KandidatInnen tatsächlich nochmal angerufen und nachgefragt haben, Ich kann mir vorstellen, dass die Hemmung da schon hoch ist, vor allem wenn man auch vorher noch eine Absage bekommen hat.
Ja, und die Personaler, das Bild, was von den Personalern noch immer vermittelt wird, ist, dass sie da auch keinen Bock drauf haben und dass sie das nicht wollen und so weiter. Und weißt du was? Du wirst Personaler treffen, die sind genervt, die haben keine Lust. Und ich verrate jetzt mal etwas. Also wenn der Benjamin damals nicht angerufen hätte und mich mit der Nase darauf gestoßen hätte, was ich übersehen habe in seinen Bewerbungsunterlagen, dann hätte er keine 4 tolle Jahre in dem Unternehmen verbracht, an dem ich, wo ich ihn kennenlernen durfte und mit ihm zusammenarbeiten durfte. Wir sind heute befreundet. Benjamin war einer meiner ersten Interviewgäste, als wir über das Thema Absagen nach Telefonieren gesprochen haben. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass Personaler es verchecken, anzurufen, dass sie dich einstellen wollen. Personaler verchecken, aber auch richtig in deine Bewerbungsunterlagen zu gucken. Und ja, in dem Zusammenhang genau zu gucken, ob du auch fähig bist, den Job auszuführen, weil die halt husch, husch mal eben kurz drüber gehen. Also, was ich damit sagen möchte ist, fassen wir mal kurz zusammen. Ja, unbedingt anrufen und bitte trau dich auch anzurufen. Es, weißt du, auch das ist eine alte Vertriebsweisheit, ein Nein hast du schon sicher. Kein Bock, nicht drangehen, das ist 100% sicher. Aber was ist, wenn einer dran geht? Was ist, wenn jemand sich die Zeit nimmt? Und ganz wichtig übrigens, war auch lustig heute im Coaching mit meiner Klientin, weil sie sagte, ja, was denn, dann habe ich das sofort gemacht. Die haben mir abgesagt, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Personaler geben dir niemals, in den aller seltensten Fällen, geben sie dir ein schriftliches Feedback, warum es nicht gepasst hat. Aber am Telefon sind sie ein bisschen gesprächsbereiter. Was ich immer gemacht habe, als ich im Recruitment gearbeitet habe, weil ich gedacht habe, hey, das kann den Leuten ja nur helfen, ist, ich habe in meinen Absage, ich habe den Standard 0815 langweiligsten Absagetext der Welt gehabt, mit dem niemand was anfangen kann, habe aber immer drunter geschrieben, wenn Sie genaueres wissen möchten, rufen Sie mich gerne an. Und Ladies and Gentlemen, wenn das Unternehmen anbieten, wenn ihr mit denen ein tolles Gespräch gehabt habt, dann tut denen doch einen Gefallen und geht auf Kununu oder Glassdoor und gebt denen eine positive Bewertung für den Bewerbungsprozess. Weil so habe ich es dann immer gemacht. Ich habe dann immer gesagt, Mensch, schön, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte. Und die Bewerberin oder der Bewerber sagt dann, ja, und es hat mir super geholfen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen. Das macht ja keiner. Habe ich dann immer gesagt, super. Wäre super, wenn Sie sich vielleicht kurz 5 Minuten Zeit nehmen könnten auf Kununu und vielleicht den Bewerbungsprozess so ein bisschen bewerten könnten. Und das haben die dann auch gemacht. Und das war dann auch ehrlich. Und es war wertschätzend auf beiden Seiten. Und beide Seiten haben was davon.
Ist es denn jetzt noch möglich, zwischen Zusage und Vertragsunterzeichnung noch irgendetwas falsch zu machen?
Es war eine super spannende Frage, die ich auch in der Vorbereitung gelesen habe. Ich habe gedacht, was kann man denn falsch machen? Also ich möchte gerne eine Sache aufwärmen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich das Thema ungeklärter Erwartungen. Was du falsch gemacht hast, merkst du häufig dann erst, wenn du anfängst im Job. Wenn dir nicht klar ist, was dich erwartet, wenn du die Frage nach dem, woran erkennen Sie in 6 Monaten oder wie ist gerade Status quo in der Abteilung und wo wollen Sie mit der Abteilung hin und wie glauben Sie, kann ich Sie da bestmöglich unterstützen? Übrigens eine Frage, die auch völlig legitim ist, ist, warum haben Sie sich für mich entschieden? Und nicht im Sinne von Fishing for Compliments, ach, Sie waren so toll, Frau Schmitz, und ach, wie Sie das gemacht haben, Herr Meier, und wir waren so begeistert von Ihnen. Ja, schön, kannst du dir schenken. Ist auch nett. Es geht aber darum, wenn du nämlich die Frage stellst, warum haben Sie sich für mich entschieden, dann hörst du auch wieder Erwartungen raus. Nun, Sie haben ja in Ihrer Abschlussarbeit über das und das Thema geschrieben und wir hatten ja schon im Vorstellungsgespräch darüber gesprochen, dass wir gerade in so einem großen Change-Prozess sind. Und ich glaube, dass Sie basierend auf Ihrer theoretischen Kompetenz dieses Wissen ganz wunderbar ins Unternehmen einbringen können. Super, dann hast du eine Klarheit und weißt, was du zu tun hast in der ersten Zeit. Ja? Also ganz wichtig, was du falsch machen kannst, ist, dass du nicht über Erwartungen gesprochen hast. Es gibt ja das Onboarding und das Pre-Onboarding. Und beim Pre-Onboarding, die Gelegenheit solltest du wahrnehmen, dass du mit deiner zukünftigen Vorgesetzten, mit deinem zukünftigen Vorgesetzten einfach mal telefonierst oder einen Skype-Call machst und ihr einfach mal über solche Dinge sprecht. Das Zweite ist, was man falsch machen kann, ist, keinen Kontakt zu halten. Wir haben gerade gelernt, Personaler verchecken es auch einfach mal, sich nicht zu melden. Sich zu melden, so rum. Ja, was also bedeutet, du hast die Zusage, kriegst keinen Vertrag. Und auch das ist schon vorgekommen, Gott sei Dank nicht bei mir, aber bei einem Bekannten von mir. Der bekam irgendwann einen Anruf aus heiterem Himmel. Ja, schönen guten Tag, ich wollte einfach mal fragen, wo mein Vertrag bleibt. 4 Monate später. Und der Personaler so, wie war Ihr Name nochmal bitte? Hat den Namen eingegeben und hat gesehen, dass der Vertrag nie rausgeschickt worden ist. Und was macht das wohl mit dir selber, wenn du merkst, ey, die haben mich vergessen, die haben das vercheckt? Deswegen Kontakt halten, ganz wichtig. Auch das, also nicht, was kannst du falsch machen, sondern das solltest du tun. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn alles geklärt ist, das Gehalt ist geklärt, das Startdatum ist geklärt, es ist alles geklärt, komm bitte nicht auf die blöde Idee, jetzt nochmal nachzuverhandeln, Dinge zu ändern oder andere Dinge zu fordern. Nachverhandlung kommt sehr häufig vor, weil du erzählst voller Stolz in deinem Freundeskreis, Mensch, endlich, ich habe einen Job, ich freue mich so. Und dann sagt der Kollege, meistens sind es ja Jungs, und was kriegst du? Ne? Alles andere ist völlig egal, was du kriegst, darum geht's. Das ist ja das, woran man festmacht, ob man erfolgreich ist. Und dann sagst du, ja, das ist total cool, die bieten mir sogar 47.000 Euro. Und was ist dann meistens die Reaktion? 47.000 Euro, dafür würde ich noch nicht mal aufstehen. Weißt du, wie viel ich verdiene? Nee, warte, Moment. Weißt du, wie viel mein Bruder verdient? Ne, so nach dem Motto, okay, aber du? Aber egal. Aber diese Situation kennen wir. Und dann sitzt du da und denkst, Mist, ich glaube, ich habe total schlecht verhandelt. Also die haben auch direkt zugestimmt zu der Zahl, die ich haben wollte. Und da wäre bestimmt mehr gegangen. Und dann hast du irgendwo aufgeschnappt, ja, wenn die nicht verhandeln und dir einfach das geben, was du willst, dann hättest du auch mehr fordern können. Und du bist völlig verunsichert. Hey, das ist die Zahl, die du haben wolltest. Für die Zahl fängst du jetzt an. Es ist alles in Ordnung. Ja, also bitte, das ist nochmal ganz wichtig, dass man dann nicht irgendwie sich verunsichern lässt, weil du wirst immer auf Menschen treffen, die dir sagen, was ist denn das für ein Hungerlohn? Was ist denn das für eine Firma? Ich habe gehört, die Bäckerei-Fachverkäuferin hier um die Ecke, die hat mir gesagt, das ist eine ganz schlimme Firma. Ja, ja, klar. Woran hat sie das festgemacht? Weil sie mit ihrer Nachbarin Sieglinde spricht, die vielleicht in einer Abteilung arbeitet, wo aber auch einfach alles total schlecht ist. Aber eine Tür weiter kann es ja schon wieder komplett anders aussehen. Also bitte, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du die Erwartungen geklärt hast und weißt, was kommt da auf mich zu und ihr habt euch geeinigt, dann halt dich bitte dran. Das war jetzt so ein bisschen appellmäßig formuliert, aber ja.
Also jetzt bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage offen, nämlich die vom Anfang. Wer ist denn jetzt die Person, die als erstes meine Bewerbung in den Händen hält?
Schön, dass du dich noch dran erinnert hast. Also die Realität ist tatsächlich, und das ist für Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, genauso wie für Menschen, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben, immer ein Riesenschock. Da sitzt selten die Entscheidungsperson. Gut, das wissen wir, weil du bewirbst dich in der Personalabteilung. Aber da sitzt selten der Personaler oder die Personalerin, die deine Bewerbung das erste Mal checkt. Da sitzen Menschen wie du und ich, also ich vielleicht nicht, ich habe ja jetzt in HR gearbeitet, aber Menschen, die halt vielleicht fachfremd sind. Oder da sitzen Menschen, die vielleicht gerade ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit in der Personalabteilung machen. Also da sitzen Menschen, die überhaupt nicht beurteilen können, ob du den Job kannst oder nicht. Und jetzt kannst du dich hinstellen oder dir Pappschilder basteln und auf die Straße gehen und demonstrieren und sagen, wie unfair das ist. Oder du kannst einfach sagen, okay, wenn da jemand sitzt, ich gehe davon aus, ist ja übrigens egal, auch ein erfahrener Personaler hat in den meisten Fällen keine Ahnung von dem Job. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil sie in der Abteilung nicht arbeiten, gerade wenn es eine technisch sehr anspruchsvolle Position ist oder sehr spezifisch, wissen die in den seltensten Fällen, was da wirklich passiert. Also, wenn du deine Bewerbung an jemanden schickst, der keinen Plan hat, worum es in dem Job geht, dann orientier dich bitte an der Stellenausschreibung und schreib auch genau das rein. Also wenn die 3 Jahre Berufserfahrung in so einem Bereich wollen oder jetzt für diejenigen, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, erste Berufserfahrung heißt natürlich Praktika, Werkstudententätigkeit, sowas in der Richtung, in einem speziellen Bereich und du hast das in diesem Bereich gemacht, dann nenn auch diesen Bereich, weil da sitzt jemand, der hat keine Ahnung von dem Job und der macht nichts anderes, da gibt es sogar einen Fachbegriff unter Personalern für, als zu matchen. Er matcht die Stellenausschreibung mit deinen Bewerbungsunterlagen und geht das Ganze systematisch durch. Meine Checkliste ist die Stellenausschreibung. Ich gucke, ich habe 3, 4 Tools erwähnt, hat die Person die 3, 4 Tools. Ich habe eine gewisse Kompetenz erwähnt, hat die Person die Kompetenz. Und ich kenne dich nicht, ich habe nur ein Blatt Papier oder ein PDF-Dokument auf dem Bildschirm. Und erstmal gucke ich, ob du den Job kannst. Das ist das Einzige, was mich erstmal interessiert. Und wenn ich meine Prüfung abgeschlossen habe, und bitte lass dich nicht beirren von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, die suchen sich das da raus. Bullshit, stimmt nicht. Die gucken, die wollen es einfach haben, ja, so. Dann mach's den doch einfach. Dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch. Kurze Anekdote. Die ITler unter euch werden wissen, wovon ich rede. Es war eine Stelle ausgeschrieben für einen Entwickler für den Bereich .NET. Und da hat sich ein Herr drauf beworben. Also wir hatten ja diese Bewerbungsunterlagen gecheckt, alle zusammen. Und da hat sich jemand drauf beworben auf eine Stelle. Also der hat sich beworben für diese Entwicklerposition im Bereich .NET. Ich gucke mir seine Bewerbungsunterlagen an. An keiner einzigen Stelle, mit keiner einzigen Silbe, wurde entweder erwähnt, dass er .NET gemacht hat, also mit .NET gearbeitet hat, .NET kann oder in irgendeiner Art und Weise Alternativen bietet, weil er vielleicht nicht .NET kann, sondern irgendwas anderes. Was ist passiert?
Also den Job hat er wahrscheinlich nicht bekommen.
Richtig, es gab eine Absage. Und das ist ein ganz plakatives Beispiel dafür, in der Realität, dass Menschen versäumen, die Dinge reinzuschreiben, und das ist ja so schön an der Stellenausschreibung, die in der Stellenausschreibung auch gefordert werden. Und deswegen mit dem Brainteaser, mit dem Gedanken, mit dem ich dich heute auch aus dieser Folge, was ich dir mitgeben möchte, ist immer daran zu denken, wer deine Bewerbung zuallererst in den Händen hält. Und zu wissen, dass das keine Expertin oder kein Experte ist.
Cool, dann schließen wir jetzt quasi damit ab, wie wir auch angefangen haben. Danke dir für das tolle Gespräch, Bastian, und die wichtigen und interessanten Insights, die du uns gegeben hast. Wo finden wir dich und die Berufsoptimierer denn jetzt überall so im Internet?
Ja, also unserer Social Media Managerin Susi, ne, die für alle Fragen immer zur Verfügung steht und alles beantwortet, was ihr ihr per Direct Message schickt. Die freut sich riesig über ein paar Followerinnen und Follower. Also wenn du das gehört hast und sagst, hey, das war mega, was ich hier mitbekommen habe, das war wirklich hilfreich, informativ, hat Spaß gemacht, die sind cool und ich habe vielleicht auch den kleinen ein oder anderen Vorteil hier rausgehört und du möchtest mehr davon, dann folge uns auf Instagram unter Berufsoptimierer und den Podcast findest du natürlich überall, wo man Podcasts hören kann und schau gerne auch mal, wenn du ein paar mehr Informationen zu unserem Produktportfolio haben möchtest, auf berufsoptimierer.de vorbei. Da findest du auch nochmal alle weiteren Informationen.
Super, vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool, die ganzen Fragen, die ihr gestellt habt und vor allem, ich hoffe einfach, dass wir den Damen und Herren, die hier mitgehört haben, nochmal was mitgeben konnten, was das Thema Bewerbung, was das Thema Vorstellungsgespräche betrifft. Und ich freue mich, wenn ich vielleicht die ein oder andere Person auch mal im Berufsoptimierer-Podcast höre. Ja, hören werde ich sie ja nicht, aber wenn sie sich dann meldet. Genau.
Mit diesen ganzen Geheimtipps solltest du nun für jedes Bewerbungsverfahren gewappnet sein. Wenn du noch mehr Insights bekommen willst, was dich beim Berufseinstieg erwartet, dann check doch mal unsere Expertinnen-Interviews auf Absolventa, azubi.de, praktikum.info oder Trainee-Geflüster aus. Da sprechen wir mit zahlreichen Berufseinsteigenden und PersonalerInnen und geben dir weitere Tipps, wie du deinen Wunscharbeitgeber von dir überzeugst. Das war Karrierecheck, der Podcast rund um die Themen Berufseinstieg, Bewerbung, Gehalt und Karriere. Präsentiert von den Jobbörsen Absolventa, azubi.de, praktikum.info und Trainee-Geflüster.